beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Ich lese zunächst den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 28 bis 34. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte, doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander: War es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Petrus erschienen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Nach der Ruhephase im Sommer, die Brachezeit war angesagt in den letzten Wochen, da starten wir als Gemeinde jetzt in eine neue Phase, in die Phase unter dem Stichwort Hingehen. Das soll die nächsten Monate bis Advent unser Thema sein. Das kann man natürlich jetzt aktiv gestalten und passiv, das ist uns auch klar. Wir können tatsächlich hingehen, wir können uns aber auch bereit machen fürs Hingehen. Und da schreien dann die einen endlich, wenn zum Aufbruch geblasen wird, und die anderen sagen bloß nicht, ja, weil es schwierig ist. Es ist nämlich nicht einfach, sich aufzuraffen, gerade nach einer Ruhephase, gerade wenn man viel gesessen oder gerade gelegen hat. Sich dann aufzuraffen und zu sagen, jetzt gehen wir tatsächlich los. Das ist nicht so leicht. Aber wer sagt denn, dass wir die Ruhe überhaupt verlassen? Wer sagt denn, dass der Aufbruch ein hektischer sein muss, wie in der Nacht in Ägypten? Ich glaube, das war gar nicht hektisch, aber egal. Der Punkt ist doch der, Aufbrechen hat doch nichts damit zu tun, die Ruhe, die wir in Gott haben, aufzugeben. Ruhe darf ja nicht zu Bewegungslosigkeit führen. Das wäre eine ganz und gar falsch verstandene Ruhe, meiner Meinung nach. Sondern die Ruhe, die wir in Gott erleben, erfahren, hoffentlich, soll eine sein, die uns im Grunde unserer Existenz beruhigt, trifft, prägt. Und trotzdem ist Hingehen nicht leicht. Alles Hingehen startet mit einem Impuls, der sagt, jetzt setzen wir uns in Bewegung. Und da müssen womöglich lahme, schlaffe Glieder, die müssen angestachelt werden. Das ist nicht leicht. Einen anderen Grund kann niemals legen als, ihr kennt das Wort, und ich denke, deswegen ist es gut, dass wir uns heute mit dem Abendmahl auseinandersetzen, theoretisch, aber auch ganz praktisch. Und das als Impuls nehmen, der sozusagen unsere geistlichen oder auch ganz echten Muskeln in Bewegung setzt, auf dem Weg, wo auch immer dann hin. Wir werden gleich darüber nachdenken. Als allererstes wollen wir Abendmahl feiern. Das soll uns ein Impuls sein zum Hingehen. Denn auch da müssen wir heute hingehen, zum Tisch des Herrn. Wie ist das, wenn einen die Gegenwart Jesu im Alltag kalt erwischt und man merkt, oh, jetzt muss was passieren. Oh, ich muss ja was tun. Oh, er spricht mit mir. Wie ist das? Was löst das dann aus? Der Text im Lukas-Evangelium, den ich gerade gelesen habe, Entschuldigung, der berichtet von so einer Begegnung. Von einer Begegnung, die unvermutet war, unverhofft, kalt erwischt. In diesem Fall sind zwei Wanderer unterwegs. Sie sind traurig. Sie sind auf dem Weg in die Ruhephase. Für sie hat ein Abenteuer nicht gut geendet. Sie waren unterwegs mit Jesus, haben ihn gekannt, haben von ihm gehört und haben Jesus dann am Kreuz sterben sehen. Nicht gut. Da hat was nicht funktioniert. Hingehen, falsch verstanden. Und sie gehen jetzt in die Ruhe. Vielleicht gehen sie auch einfach zurück, wollen gar nicht mehr. Doch dann begegnet ihnen der Herr und sie merken es nicht einmal. Sie näherten sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob der Wanderer, der mit ihnen heiß diskutiert hat unterwegs, das steht in den Versen vorher, als ob er weitergehen will. Und doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Und da trat er dann mit ihnen ins Haus. Ja, sorgen Sie sich einfach nur um einen einsamen Wanderer? Ist das schon das Hingehen, dass wir eine kleine Hilfe hier und da mitgeben? Sicherlich. Das ist wichtig und oft unterlassen wir genau das. Schade. Aber das ist so eine Kleinigkeit. Womöglich ahnen Sie aber, dass hinter dem Wandersmann, der mit Ihnen da unterwegs ist, sich etwas anderes verbirgt. Aber Sie erkennen ihn nicht. Wie der Rabbi, ne? Der erkennt den Jungen, den Wanderer, den Bettler, erkennt ihn einfach nicht. Trotz allem Reden und Diskutieren, an der Schriftauslegung haben sie Jesus nicht erkannt. Aber als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, da heißt es so, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Und da gingen ihnen die Augen auf und sie erkennen ihn. Bam! Da erkennen sie ihn. Was hier uns in Lukas formuliert ist, das ist eine Abendmahlsformel. Er nahm das Brot, segnete es, brach es, gab es ihnen. Das könnt ihr nachlesen in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes nicht, aber bei Paulus im 1. Korinther 11. Was hier nur an dieser Stelle, in diesem Text von den Emmaus-Jüngern fehlt, ist natürlich der wichtige Satz, das ist mein Leib. Das ist mein Leib. Pusch. Oh, das sieht man nicht, gell? Ihr seht es nicht? Die Beschriftung doch? Ah, okay. Da hat sich was mit den Farben verrutscht. Ist aber nicht schlimm. Da steht einfach nur mein Leib. Das ist mein Leib. Die schlichte Handlung des Abendmahls, die drückt vieles aus. Jesus reicht Brot und Wein als Zeichen seiner Hingabe. Zuvor bricht er das Brot als Andeutung seines Leidens. Aber zuerst nimmt er das Brot und den Kelch und betet. Und alle wissen, jetzt passiert was. Eingebettet in das jüdische Passa-Ritual hat Jesus da etwas hinzugefügt. Er hat etwas gesagt, was deutlich macht, hier geschieht jetzt tatsächlich etwas anderes. Was passiert? Keine Glocke läutet, keine himmlischen Posaunen dröhnen, kein Duft von angebranntem Fleisch auf dem Altar. Und vor allem, das finde ich wahnsinnig spannend, keine mahnenden Worte. Keine Altarschelte. Aber ein Wort klingt nach, als Jesus vor ihren Augen die schlichte Handlung des Abendmahls dann vollzieht, nämlich das ist mein Leib. Die beiden Emmaus-Jünger, wie sie so genannt werden, ja, die erkennen Jesus am Brotbrechen und erinnern sich an seine Worte. Das ist mein Leib. Sie erinnern sich gleichzeitig an die Ereignisse in der Passion und an das Sterben am Kreuz. Sie erkennen, was der Satz, das ist mein Leib, bedeutet. Dass nämlich Jesus tatsächlich gegenwärtig ist. Und hat ihnen den Gefallen getan, als Auferstandener tatsächlich sichtbar da zu sein. Und in dem Moment verstehen sie, was es mit den Elementen auf sich hat. Brot und Wein sind mehr als nur Symbole. Es ist mehr als einfach nur ein Bild. Doch im selben Augenblick, wo sie das verstehen, verschwindet er. obwohl Jesus gegenwärtig ist, und genau dafür stehen Brot und Kelch, für seine Gegenwart, trotzdem fällt es uns schwer, ihn zu sehen. Da hilft dann auch kein Bitteln und Flehen, kein Sehnen, nichts. Wenn wir denken, Jesus erkannt zu haben, entweicht er unseren Sinnen. Und mal ganz ehrlich gefragt, warum sollten wir ihn auch behalten dürfen? Ich erinnere mich an ein Gipfelerlebnis, ein persönliches Gipfelerlebnis, wo ich wirklich den Eindruck hatte, jetzt bin ich Jesus gerade ganz nah. Und dann habe ich geahnt, dass dieser Moment demnächst aufhören würde. Und dann habe ich gesagt, muss das sein? Können wir nicht? Und er sagte, das endet nie, wenn du willst. Aber jetzt gerade wird dieses Gefühl in dir nachlassen. Aber es endet nie. Die Jünger, die sagten dann zueinander, war es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Und sofort brachen sie auf, gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt haben. Sie brechen sofort auf. Unbedingt, direkt. Die haben wahrscheinlich gar nicht weiter gegessen. Die haben sich zum Essen hingesetzt. Die haben gebetet, segne Vater, diese Speise, so ähnlich, ja. Und in dem Moment, wo sie checken, wow, hier ist was passiert, brechen sie sofort auf. Das finde ich wichtig, weil hier wird deutlich, dass das Mahl, was sie mit Jesus feiern, das ist kein Totengedächtnismahl, verzeiht mir den Ausdruck. Das ist kein stilles Gedenken, sondern das ist ein Aufbruch. Sofort gehen sie los. So ein bisschen dann doch wie im Exodus. Ein Aufbruchsmahl. Es wird nicht gehalten, um dann sitzen zu bleiben, sondern es wird gehalten, um aufzubrechen und loszugehen. Versöhnung und ihre Gedenken, ja, Versöhnung ist ja das, was im Abendmahl auch so geschieht, ja, und das Gedenken der Versöhnung, das setzt Energie frei. Nicht nur physisch, sondern auch emotional und geistlich. Körper setzen sich in Bewegung. So ist das im Aufbruch. So ist das, wenn wir im Reinen sind mit der Situation. Dann können wir tatsächlich irgendwo hingehen. Aber Menschen kommen auch in Bewegung, und das meint nicht nur auf ein Ziel, auf irgendeins, sondern womöglich aufeinander zu. Beim Wettlauf ist das ganz schlecht, da läuft man besser nebeneinander her. Aber im normalen Leben, wo wir aufbrechen, ist es auch gut, wenn wir die Leute, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind, wenn wir die gut kennen, wenn wir mit denen auch eins sind. Und das ist womöglich ein hartes Stück Arbeit. Womöglich kann ich mich nicht einfach umdrehen und sagen, ja, wenn ich den nochmal sehe, gucke ich einfach weg. Sagt das nicht die Schlange K im Dschungelbuch? Ich glaube, wenn ich den nochmal sehe, gucke ich einfach weg. So funktioniert das nicht unter uns. Geht nicht. Und dieser Aufbruch ist auch ein Aufbruch, der Begeisterte in Bewegung setzt. Ja, nicht nur Körper, nicht nur Menschen, soziale Wesen, nein, auch Leute, die getrieben sind, die begeistert sind, die eine Überzeugung haben. Diese Leute gehen nämlich mit einem Ziel. Sie gehen nicht irgendwo hin, sondern sie gehen irgendwo hin. Bewegung, aber wohin? War es uns nicht warm ums Herz? Wo war es uns denn warm ums Herz? Die Jünger, die haben das für sich gedeutet, wir müssen zurück nach Jerusalem, in die heilige Stadt. Ich habe hier mal ein Bild von Reutlingen gewählt. Ich weiß nicht, wie euch das jetzt ist. Ja. Das habe ich übrigens vom Mädlesfelsen ausgeschossen. Aha, ist cool. Es lohnt sich, mal da hoch. Auch zu Fuß übrigens. Ja, die Jünger, die wollen gleich zurück nach Jerusalem. Das ist ja der Ursprung ihrer Depression, ihres Scheiterns, der Grund ihres Problems, warum sie überhaupt, wo sie sich wegbewegen wollten. Da gehen sie hin zurück, so deuten sie das, warm ums Herz. Ja, eigentlich ist Jerusalem der Ort, wo uns warm ums Herz wird. Der Tempel, die Gemeinschaft mit den anderen. Aber wo ist dir warm ums Herz? Was ist für dich der Moment, wo du sagst, da brennt mein Herz dafür, da lebe ich dafür. Das ist mir wirklich wichtig. Es gibt viele Dinge, die sind wichtig, aber was ist mir wirklich wichtig? Überzeugte müssen dann ihre Botschaft loswerden, denn heute wird nicht geschwiegen. Das ist etwas, was unser Versöhnungsmahl anstacheln soll. Überzeugte müssen ihre Botschaft loswerden. So heißt es ja dann auch in einem dieser Abendmahlstexte, nicht nur das tut zu meinem Gedenken, sondern sie legen auch Zeugnis ab, wenn sie das tun. Das ist schon so. Aber es muss auch Notleidenden geholfen werden. Wir beten im Abendmahlsgottesdienst für Alte, für Kranke, für Notleidende und so weiter. Das ist wichtig so. Notleidenden muss geholfen werden, nicht nur im Gebet, sondern ganz praktisch, wenn es irgendwie möglich ist. Denn jetzt ist der Tag des Heils, heißt es an zig Stellen in der Bibel, bei den Propheten. Und Jesus sagt im Lukas-Evangelium, zitiert er eine dieser Stellen. Verkrachte müssen miteinander sprechen, denn heute ist der Tag, wo Streit gebrochen wird. Heute kann das enden. Das ist auch damit gemeint. Nicht nur immer die anderen, sondern wo habe ich denn Not, weil ich jemandem schlecht in die Augen schauen kann? Wo habe ich Not, weil mir jemand anders seltsam begegnet ist? Davon zeugt der Kelch beim Abendmahl. Das Blut Jesu steht für den neuen Bund, so sagen es Paulus und Lukas. Das Blut ist der Bund. Er ist es. Das haben sie bei den Propheten abgeguckt, ja? Jeremia, Hesekiel, die haben auch schon von dem neuen Bund gesprochen. Egal, ob ich davon trinke also oder nicht, der Bund Gottes mit den Menschen ist geschlossen. Da kann ich überhaupt gar nichts dagegen tun. Versöhnung ist bereits vollbracht. Erlösung geschieht. Sie vollzieht sich im Tod Jesu an der ganzen Welt. In Johannes 6, so, das ist das Kapitel, wo es auch so ein bisschen um Abendmahl geht, aber nur zwischen den Zeilen, ja. Da heißt es, mein Blut für das Leben der Welt. Für das Leben der Welt, Kosmos. Kosmos, darunter verstehen wir ja sogar die Sterne drunter. Dafür ist Jesus auch gestorben. Matthäus 26 sagt es dann sehr konkret, für die Vergebung der Sünden. Das Trinken aus dem Kelch bezeugt daher, ich glaube daran, oder vielleicht noch mehr, ich brauche es, ja, ich brauche es. Wir kommen nicht als Geheiligte zum Tisch, sondern am Tisch, da vollzieht sich etwas an uns, was sich längst vollzogen hat. Trotzdem ist es kein magischer Ort. Das ist es nicht. Gewöhnliches Brot, gewöhnlicher Traubensaft. Vielleicht nicht ganz gewöhnlich. Ich weiß nicht, was heute darunter steckt. Wir werden es kosten. Ja? Aber in dem Sinne gewöhnlich, dass wir sagen, ja, da passiert nichts Mystisches hier. Aber es ist wirkkräftig. Es kann dich ins Herz treffen. Dazu ist es gedacht. Und so wird mir dann beim Abendmahl warm ums Herz, weil es mich unmittelbar betrifft, weil diese schlichte Handlung des Abendmahls mehr ist als nur ein Zeichen, mehr als einfach ein Gefühl. Und deswegen gehen die Jünger nach dem Mahl mit Jesus hin. Als sie ankamen, werden sie mit der Nachricht empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Petrus erschienen. Das ist schon fast ein Bekenntnistext. Ja? Da merkt man, dass manches in der Heiligen Schrift ist schon liturgisch regelrecht formuliert. Er ist Petrus erschienen. Die Geschichte mündet in dem Osterbekenntnis. So genial hat Lukas das zusammengebaut, dass er am Schluss mit einem Bekenntnis endet. Und die Botschaft ist einfach. Er ist auferstanden. Das ist ein absolutes Geschehen. Das kann man einfach so verkündigen, ja. Das kann man so postulieren, bezeugen. Das kann man auf eine Litfaßsäule schreiben. Er ist auferstanden. Und dann kommt noch etwas dazu. Aber er ist auch Petrus erschienen. Das ist ein persönliches Geschehen. Das lässt sich nicht einfach nur irgendwo hin proklamieren, auf irgendeinen Flyer drucken, den man dann irgendwo auslegt oder irgendwem in die Hand drückt, ob er will oder nicht. Nein, nein. Wenn Jesus erscheint, erscheint er persönlich. Das ist es. Das ist es. Ich habe es erlebt. Davon will ich weitergeben. Und dann erzählen sie davon einander, ermutigen und werden ermutigt. Endlich sagen die einen, jawohl. Und bloß nicht, sagen vielleicht andere. Weil sie sich in diesem Impuls sehr stark getroffen fühlen. Dabei ist der Impuls genau dafür da. Dafür sind Impulse da. Es bleibt also freiwillig, was dich und mich betrifft. Aber es wird wirklich, ob du willst oder nicht. Versöhnung vollzieht sich. Warum feiern wir Abendmahl immer in Gemeinschaft und niemals alleine? Weil es für dich geschieht und für mich. Jemand geht hin und dient dir. So wollen wir Abendmahl feiern. Hingehen, auch für uns als Gemeinde, beginnt daher mit dem Festakt des Einanderdienens. So wollen wir starten in die neue Saison. Amen.